Ja, es gibt da so eine alte jüdische Geschichte, die erzählt von einem Schüler, der kommt zum Rabbi und fragt ihn: Rabbi, früher, da hat es oft Menschen gegeben, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und mit ihm geredet haben. Warum ist das heute nicht mehr möglich? Und da sagt der Rabbi, weil sich heute niemand mehr so tief bücken will. Und um solches Bücken, da geht es in dem heutigen Predigttext. Gott erkennt man, indem man sich bückt, tief bückt. Das will der Rabbi damit sagen. Aber wer bückt sich schon gern? Wer beugt schon freiwillig die Knie? Diese Form der Unterordnung, die ist in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr angesagt. Ja, Unterordnung ist, soweit ich das sehe, überhaupt nicht mehr angesagt. Autoritäten gibt's nicht mehr. Ordnungen werden bekämpft. Das Vaterbild hat sich gegenüber früher katastrophal geändert. Und einen Herrn über sich dulden, das kann man doch nicht verlangen. Unsere Gesellschaft, das kann man bestimmt so sagen, unsere Gesellschaft, die wird immer mehr autoritätslos, ordnungslos, vaterlos und herrenlos. Und wer keine Autorität anerkennt und sich nicht unterordnen will, der wird auch gottlos. Wir haben am vorigen Sonntag in Friedrichs Predigt auch davon gehört. Der moderne Mensch möchte seine Grenzen nicht mehr sehen. Und das Schlimme ist, er möchte auch die Grenzen nicht mehr sehen, die ihm in der Person des anderen gesetzt sind. Und schon gar nicht die, die Gott ihm setzt. Er möchte sich verwirklichen, möchte zu eigener Fülle gelangen, zur Fülle aus eigener Kraft. Selbstverwirklichung, Ausleben des eigenen Ichs, Missachtung natürlicher Grenzen, all das steht schon seit vielen Jahren oben an und für viele ist das, glaube ich, schon eine fast selbstverständliche Lebenshaltung geworden. Und ich denke, solche Entwicklungen, die machen auch für die Gemeinde nicht Halt. Gemeinde lebt ja in dieser Welt und begegnet den Einflüssen der Welt täglich auf Schritt und Tritt. Und sicher hat es ähnliche Tendenzen zur Zeit des Paulus auch in der Gemeinde in Ephesus gegeben, der Paulus wahrscheinlich aus dem Gefängnis einen Brief schreibt. Und aus diesem Brief stammt der für heute vorgeschlagene Predigttext. Ich lese uns aus Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Da schreibt der Apostel: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, nun wollen wir dich bitten, dass du uns mit deinem Wort leitest. Danke, dass wir das von dir erbitten dürfen. Amen. Tja, am vorigen Sonntag, da ging es um das Gebet als Auftrag der Gemeinde Jesu. Hier in unserem Text, da betet Paulus für die Gemeinde. Und dieses Gebet ist wirklich ein ganz gefüllter Text. Und wie soll man solche Fülle auslegen? Ich kann eigentlich nur ein paar Schlaglichter setzen. Und dabei soll uns als Thema leiten die unerschöpfliche Fülle Gottes. Denn daraus schöpfen wir ja Tag für Tag. Und um dahin zu kommen, ist ein erstes nötig. Das sagt der Text gleich zu Beginn: die Knie beugen vor dem Vater. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Ich finde es interessant, wie Paulus der Gemeinde in Ephesus und uns natürlich klar macht, was eigentlich dran ist, wenn man sich nach der Fülle Gottes ausstrecken möchte. Der sagt nicht, beugt eure Knie vor dem Vater, obwohl er das ja eigentlich meint. Er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Das heißt, ich bete für euch und so sollt ihr auch beten. Er belehrt nicht, er gibt selbst ein Beispiel. Ich beuge meine Knie. Für den Juden ist das eine etwas ungewohnte Gebetshaltung. Juden beten anders. Aber das Knien ist eine Haltung, die drückt Demut und Hingabe aus. Und Paulus, obwohl er von Geburt Jude, hat deshalb verschiedentlich auch kniend gebetet. Zum Beispiel auch beim Abschied von den Ältesten von Ephesus in Milet, Apostelgeschichte 20. Das heißt, die Epheser, die kannten das schon, als sie diesen Brief bekamen. Aber ich denke, der Paulus meint noch viel mehr damit als nur diese kniende Gebetshaltung an sich. Es kommt ihm in erster Linie, denke ich, nicht auf die demütige körperliche Haltung an. Wer zum Beispiel damals vor dem Kaiser kniete, wie es sich gehörte, bei dem war noch lange nicht klar, ob er das nicht nur tat, weil es erwartet wurde und weil er keine Probleme bekommen wollte. Denn Demut kann man ja auch vortäuschen. Nein, dem Paulus kommt es auf was ganz anderes an. Ich möchte es mal so sagen, es kommt ihm auf das Beugen der Knie des Herzens an. Ein kniender Christ ist jemand, der ein kniendes Herz hat. Wenn ihr das Lied, das wir zu Beginn gesungen haben, noch in Erinnerung habt, da heißt es am Schluss, wo ich gehe, sitze und stehe, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Und auch in einigen anderen Strophen ist vom Bücken und Beugen die Rede. Vor Gott kann man sich eigentlich nur bücken. Vor Gott kann man eigentlich nur auf die Knie gehen. Das will Paulus hier sagen. Und er meint damit eben vor allem die demütige Haltung des Herzens. Die Knie beugen vor dem Vater ist also so etwas wie Voraussetzung für ein Leben in der Nachfolge. Voraussetzung auch für das Leben und das Wachstum der Gemeinde Jesu. Und Paulus betet für die Gemeinde und letztlich auch für uns. Und er betet darum und auch wir sollen darum beten, und das ist das Zweite, darum beten, dass Christus in unseren Herzen wohne. Nochmal die Verse 16 und 17. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Wenn wir das Evangelium ernst nehmen, dann wissen wir um unsere Bedürftigkeit, um unsere Schwäche, um unser Unvermögen, um die Notwendigkeit täglich neuer Umkehr. Dann wissen wir, dass wir täglich von der Gnade Gottes leben. Wir haben nichts, das wir bringen könnten, dessen wir uns rühmen könnten. Wollten wir uns wirklich rühmen, sagt Paulus einmal, dann könnten wir uns nur unserer Schwachheit rühmen. Und gerade das, denke ich, gerade das unterscheidet ja Christen von Nichtchristen, dass sie sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, sondern wissen, dass sie auf Gott angewiesen sind. Die Epheser also und wir sollen stark werden an Kraft, und dies geschieht, schreibt Paulus, durch Gottes Geist, dadurch also, dass Gottes Kraft in uns wirksam wird. Wenn Paulus zum Beispiel so oft auch um Stärke bittet, dann weiß er wohl warum. Kinder Gottes sind umkämpft, und deshalb müssen sie selbst auch kämpfen. Natürlich mit Jesu Hilfe. Wollen sie geistlich vorankommen, dann müssen sie Widerstände überwinden. Und zwar zuerst in sich selbst. Und diesen Kampf, den führen sie nicht verbissen und verkrampft, sondern mit der Kraft, die ihnen vom Herrn zufließt. Man kann gut kämpfen, wenn man Gott auf seiner Seite hat. Aber warum kommt es denn dann doch zu Niederlagen? Doch wahrscheinlich nur darum, weil wir uns manchmal gegen die kräftige Gegenwart Gottes abgeschottet haben. Ich denke, ihr erinnert euch an Haralds Predigt, der hat vor 14 Tagen darüber gepredigt, wie aus Niederlagen Siege werden. Den Vater fragen, die Knie beugen vor dem Vater, das ist die Lösung. Paulus betet nun dafür, dass Christus sich durch den Glauben in unseren Herzen häuslich niederlasse. Das heißt, dass er dort Wohnung nehme. Wie haben wir uns das vorzustellen? Im Römerbrief erwähnt Paulus einmal, dass in ihm nichts Gutes wohne. Und da spricht er praktisch von der Sünde als der lästigen Untermieterin. Und hier spricht er mit dem gleichen Wort, diesem griechischen Wort für wohnen, von Christus als dem lieben willkommenen Gast. In Kolosser 3 heißt es einmal, dass sein Wort reichlich unter uns wohnen soll. Und durch dieses Wort nimmt er in uns Wohnung, dauerhaft. Und wenn das so ist, dann werden wir mit ihm doch nicht umgehen wie mit einem Abwesenden, sondern werden wir mit ihm in Kontakt sein wollen. Jesus will und soll in unseren Herzen wohnen. Das heißt, in der Mitte der Person, dort, wo die Fäden zusammenlaufen, wo wir selbst sind. Wenn ich glaube, dann öffne ich mich Christus im Vertrauen. Dann gebe ich mich gerne in seine Hand. Dann lasse ich ihn für mich sprechen, sorgen, kämpfen. Und was ich tue, das tue ich dann im Einklang mit ihm und im Einverständnis mit ihm. So ungefähr ist das wohl, wenn Jesus wirklich in mir Wohnung genommen hat. Und dann stimmt auch dieses alte, uns allen bekannte Kindergebet. Ich bin klein, mein Herz ist rein oder mach rein, je nachdem, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Können wir auch noch beten. Christus will in unseren Herzen wohnen. Paulus betet für die Gemeinde und lässt sich auch für uns und er betet darum und wir sollen auch darum beten, dass drittens, dass wir die Weite Christi erkennen. Wenn es zu Beginn gewissermaßen um das Innere des eigenen Herzens ging, so führt uns das Gebet des Paulus jetzt in die Weite. Es geht darum, die Weite Christi zu erkennen. Vers 18, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Gemeint ist nicht der weite Raum des Alls, im leeren All finden wir kein Heil. Das hat sogar Gagarin erkannt. Kennt ihr den noch? Das war dieser erste sowjetische Weltraumfahrer, der aus dem All zurückkam und dann sinngemäß sagte, ich war da oben, ich habe Gott nicht gesehen, also gibt's ihn nicht. Als ob man Gott leibhaftig im All finden könnte. Unser Text, so könnte man meinen, spielt auf die neue Welt Gottes an mit dem himmlischen Jerusalem. Denn all das ist ja schon ja fast unverständlich, unvorstellbar in seinen Ausmaßen. Da ist die Rede von der Breite, der Länge, der Höhe, der Tiefe. Fällt euch da was auf? Das sind vier Dimensionen. Wir kennen nur drei. Ich denke, gemeint ist eher noch der erhöhte Christus, von dem Paulus zwei Kapitel vorher einmal sagt, dass er alles in allem erfüllt. Der, den Gott zu seiner Rechten eingesetzt hat und dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und wir dürfen und wollen nicht spekulieren über diesen himmlischen Christus, aber was die Bibel über ihn sagt, das ist mehr, als wir mit unserem begrenzten Verstand uns überhaupt vorstellen können. Und ich denke, deshalb spricht Paulus hier von der Breite, der Länge, der Höhe und der Tiefe. Christus kann man nicht ausmessen, in keiner Dimension, weder in der Breite, noch in der Länge, noch in der Höhe, noch in der Tiefe. Christus ist unermesslich. Er ist nicht hier oder da, er ist überall. Er ist überall anrufbar. Er ist überall als Heiland am Werk. Er erfüllt alles in allem, steht in Epheser 1. Wir sehen ihn nicht, aber er ist trotzdem da, weil er alles in allem erfüllt. Übrigens, diejenigen, die mit solchen Aussagen die geringsten Probleme haben, das sind die Mathematiker und die Naturwissenschaftler, denn die sind daran gewöhnt, in mehr als unseren drei Dimensionen Länge, Breite, Höhe zu rechnen und zu denken. Und die ganze moderne Physik, die würde in die Brüche gehen, wenn die das nicht könnten. Wir haben da vielleicht Probleme, aber ich glaube, wir haben sie nicht mehr oder sie werden zumindest geringer, wenn wir mal einen Blick werfen auf den Anfang von Vers 19. Da steht auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Der eigentliche Gegenstand des Erkennens ist also die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi. Das heißt, genau der Christus, der in seiner unendlichen Weite alles, Himmel und Erde ausfüllt, genau der Christus, der überall anzutreffen ist, genau der Christus, der an allen Orten wirkt, im Himmel und auf Erden, in der Gemeinde und in der Welt, genau dieser Christus begegnet uns in seiner Liebe. In einer Liebe, die am Kreuz das Letzte einsetzt und die Himmel und Erde erfüllt. Es wird uns von Gegnern des christlichen Glaubens ja oft entgegengehalten, dass vieles in der Welt jetzt nun wirklich nicht so aussieht, als ob die Liebe regiert. Aber das Kreuz ist nun einmal das unübersehbare Zeichen des Liebeswillens Christi. Und das in seinem ganzen Umfang zu erkennen und zu begreifen, das wäre das, was wir uns als Gabe Gottes, als Gabe des Heiligen Geistes an erster Stelle erbitten sollten. Und genau darum betet Paulus. Paulus betet für die Gemeinde und letztlich auch für uns. Und er betet darum und auch wir sollen darum beten, dass uns viertens die Fülle Gottes erfüllt. Vers 19b, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Paulus benutzt dieses Wort Fülle und wir tun es ja oft auch, als wäre klar, was man sich darunter vorzustellen habe. Aber oft ist es ja doch nicht so. Deshalb, wir haben im Hauskreis vor einiger Zeit den Epheserbrief gelesen und da haben wir uns an der Stelle auch mit der eigentlichen Wortbedeutung Fülle befasst. Da steht im Griechischen das Wort Pleroma. Und das bezeichnet das, was einen Raum oder ein Gefäß als dessen Inhalt ganz ausfüllt. Spricht man also zum Beispiel bei einem Behälter von Pleroma, dann meint man die Menge der Flüssigkeit, die drin ist, wenn er voll ist. Und zwar ganz voll, randvoll. Wenn Paulus also etwa in Kolosser 2 sagt, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, mit dem gleichen Wort, dann bedeutet das einfach, der ganze Gott steckt in Christus. Und wenn von Christus gesagt wird, er erfülle alles in allem, dann heißt das, ich habe es in meiner letzten Predigt auch schon mal gesagt, es gibt keinen einzigen Ort in der ganzen Welt, im ganzen All, an dem er nicht ist. Er ist überall, immer. Und wenn nun hier steht, dass wir erfüllt werden und nun wörtlich in Richtung auf die ganze Fülle Gottes, dann soll das heißen, wir sollen den ganzen Gott in uns beherbergen. Das ist natürlich nicht räumlich gemeint, sondern geistlich. Luther hat dazu schon mal gesagt, Gott ist nicht ein leiblicher Raum oder Stätte. Es soll also bedeuten, unser inwendiger Mensch soll, jetzt sage ich es mal etwas salopp, randvoll sein mit Gott. Es soll nichts anderes drin sein. Kann man sich das vorstellen? Randvoll werden wir in diesem Leben ja ganz bestimmt noch nicht. Aber es ist das Ziel, das wir erst erreichen, wenn wir fertig sind. In der Ewigkeit bei Gott also. Aber immer ein bisschen voller müssen wir ja eigentlich hier schon werden, denn sonst können wir ja nie randvoll werden. Das heißt, Gottes Wesen soll also an uns immer mehr erkennbar sein. Denn auch hier gilt ja, dieses alte Sprichwort, etwas abgewandelt, man sagt ja so, wes das Herz voll ist, des fließt der Mund über. Wer in diesem Sinne also voll von Gott ist, dem merkt man das einfach an. Und je mehr Gott uns ausfüllt, desto mehr wird man noch etwas vom Wesen Gottes an uns erkennen. Paulus sagt in diesem ganzen Textabschnitt immer wieder etwas über dieses Ausgefüllt werden und wie man dorthin kommt. Etwa durch das vom Geist bewirkte gestärkt werden am inneren Menschen oder durch das Wohnen Christi in unseren Herzen, durch das Verwurzeltsein in der Liebe und durch immer mehr Erkennen und Erfahren der Liebe Christi. So kann dann Gott in seiner Fülle immer mehr Gestalt in uns gewinnen. Und er will das ja auch. Er will uns ja verändern, so wie der Töpfer den Ton formt. Und das Erfülltwerden hat etwas zu tun mit einem sich verändern lassen. Und das gilt für uns als einzelne Kinder Gottes genauso wie auch für die ganze Gemeinde. Welch eine Veränderung bewirkt Gott doch in seiner Gnade in der Verwirklichung seines ewigen Heilsplans aus Menschen, die einmal geistlich tot und gottlos waren, sind Menschen geworden, die unterwegs sind zu dem Ziel, dass Gott in seiner ganzen Fülle Gestalt gewinnt in ihrem Leben. Und das bringt uns dann schließlich zum fünften, nämlich dazu, dass wir Gott anbeten. Die beiden letzten Verse, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus kommt nun von der Fürbitte für Kinder Gottes zur Anbetung Gottes. Und Anbetung und Lobpreis sind eben ganz wichtig. Man braucht nur Stellen zu lesen, wie im ersten Kapitel des Epheserbriefes ab Vers 3, die ein einziger Lobpreis Gottes sind. Die Schrift ist voll davon. Und genauso sind Anbetung und Lobpreis etwas ganz Wichtiges im Leben des einzelnen Gotteskindes wie auch der Gemeinde. Wir freuen uns ja gerne über die Schönheit der Schöpfung und stellen dann fest, die Schöpfung, die preist den Schöpfer stumm. Aber wir dürfen ihn anbeten, dürfen ihn loben und preisen mit der Stimme. Das kann zum Beispiel in Anbetungsliedern geschehen. Lest einfach mal die himmlischen Loblieder im letzten Buch der Bibel. Und wie viel Anbetung liegt auch in so vielen alten Chorälen. Anbetung kann also auch in Liedern geschehen, aber nicht nur. Sie geschieht vor allem im Gebet. In der Anbetung preisen wir Gott von das, was er ist, für das, was er tut, was er getan hat, was er tun wird. Und es geht in der Anbetung immer und ausschließlich um ihn. Genau wie Paulus das hier in diesen Versen sagt, ihm sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit. Es geht ausschließlich um ihn. Ich komme zum Schluss. In diesem Textabschnitt will Paulus uns die unerschöpfliche Fülle Gottes vor Augen malen. Eine Fülle, die auch unser Leben füllen und bestimmen soll. Und ich nenne zusammenfassend nochmal die fünf Punkte, die mir wichtig waren. Paulus beugt die Knie vor dem Vater und betet darum, dass Christus in unseren Herzen wohne, dass wir die Weite Christi erkennen, dass uns die ganze Fülle Gottes erfüllt und dass wir zur Anbetung Gottes gelangen. Ich wünsche uns allen, dass Jesus Christus in unserem Herzen und in unserem ganzen Leben immer mehr Raum gewinnt und dass schließlich, und so soll es ja auch sein, dass schließlich unser ganzes Leben Anbetung wird. Amen.